Von Roncesvalles nach Lincoln. Ich bin sehr zeitig aufgewacht. Ohne länger zu verweilen, schultere ich den Rucksack, ziehe die Zimmertür hinter mir zu, wie es mir Pater San Pedro gesagt hatte, und trete auf den gepflasterten Klosterhof hinaus. Es beginnt gerade erst hell zu werden. Vor meinem zweiten Wandertag will ich die im Klostergelände gelegene Stiftskirche besichtigen. Auf einer draußen aufgestellten Informationstafel lese ich, dass die Iglesia Colegial 1219 fertiggestellt und eingeweiht wurde. Gestiftet hatte sie Sancho der Siebte, weil er in einer Schlacht siegreich gewesen war. Die kleine Kirche ist im romanischen Stil erbaut. Sie gefällt mir. Ich öffne die Tür und trete ein. Es ist noch dunkel, und während sich meine Augen an das Dämmerlicht im Inneren des Raumes gewöhnen, denke ich nach über Zusammenhänge zwischen Krieg und Kirche. Die Herrscher führten Feldzüge, eroberten und töteten. Um sich den Beistand Gottes für ihre Taten zu sichern, ließen sie eine Kapelle, ein Kloster oder eine Kathedrale erbauen. Heute bewundern wir nur noch die Schönheit der Bauwerke und die Kunstfertigkeit der Baumeister und Handwerker. Ein Leuchten durchflutet die Kirche. Überrascht blicke ich um mich. Als wären plötzlich Scheinwerfer angeschaltet worden, erstrahlt die Kirchenhalle in hellem Licht. Es ist die Sonne. Sie ist über die Pyrenäen gestiegen, scheint nun in das enge, waldreiche Tal und durchleuchtet die bunten Glasfenster der kleinen Kirche. Ein Sonnenstrahl trifft eine Madonnengestalt auf dem Hochaltar. Es ist die Virgen de Roncesvalles. Die Jungfrau von Roncesvalles. Eine geschnitzte Zedernholzfigur, mit Silber verkleidet und reich mit Edelsteinen und Gold geschmückt. Ein wunderbarer Anblick. Ich glaube zu verstehen, wie sich in solchen Momenten ein gläubiger Mensch fühlt. Nach langem Beten in der dunklen Kirche muss dieses plötzliche Eindringen von Licht ganz besonders auf ihn wirken. Und wenn gar die Jungfrau, an die er glaubt, an die er seine Gebete richtet, nun wie eine überirdische Erscheinung erstrahlt, dann könnte das für ihn die ersehnte Antwort sein. Er wurde erhört. Er ist nicht mehr allein. Seine Lebenslast ist ihm abgenommen. Eine höhere Macht wacht und richtet über ihn und trägt die Verantwortung für alles, was geschehen mag. Der silbernen Jungfrau zur Seite stehen zwei Engel, die die Jakobsmuschel in Händen halten. Darüber wölbt sich ein Baldachin. Die Statue soll auf wundersame Weise hierher gelangt sein. Eines Abends, als schon die Nacht hereinbrach, erblickte ein Schäfer einen Hirsch, an dessen Geweihstangen zwei Sterne glänzten. Der Mann nahm all seinen Mut zusammen und folgte ihm. So gelangte er zu einer Quelle, aus der eine zauberhafte Melodie erklang. Der Hirsch verschwand, als hätte er sich in nichts aufgelöst. Völlig verwirrt ging der Hirt zurück. Am nächsten Abend wiederholte sich die Erscheinung. Als der sternengeschmückte Hirsch zum dritten Mal erschien und an der Quelle wieder traumhafte Musik erklang, benachrichtigte der Schäfer den Bischof von Pamplona. Der Bischof veranlasste eine Untersuchung und man fand die silberne Madonna. So geschah es im 10. Jahrhundert. Kunsthistoriker vermuten heute, dass das mit Silberblech ummantelte Schnitzwerk im 14. Jahrhundert in einer Toulouser Werkstatt geschaffen wurde. Ich nehme meinen Rucksack auf die Schultern und schaue von der Kirchentür aus auf das Augustinerkloster und den großen, düsteren Blockbau des alten Pilgerhospitals zurück. Niemand ist zu sehen. Dem wuchtigen Mauerwerk der Gebäude ist anzumerken, dass es schon viele Wetterunbilden standgehalten hat. Nur wenige Schritte weiter komme ich an zwei kleine Kapellen vorbei. der Santiago-Kapelle und der Sancti Spiritus, auch Silo de Carlo Magno genannt. Denn hier sollen die Helden der Roland-Sage, wie Pater San Pedro behauptet hat, begraben sein. Die schmale Straße ist asphaltiert und von Laubbäumen beschattet. Das Gehen bereitet mir Schwierigkeiten. Die Füße schmerzen noch vom gestrigen Gewaltmarsch. Jeder Vorwand ist mir recht, Rast zu machen. Bald ergibt sich einer. Talabwärts steht links an der Straße ein Pilgerkreuz. Das ist das erste Santiago-Kreuz auf dem Weg. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist das älteste des Camino. Auf einem dreistufigen Sockel erhebt sich eine Säule aus 5 Steinquadern. Den Abschluss bilden ein steinernes Kreuz, verwittert. Mit blaugrauen und grünlichen Flechten überzogen steht es da und ist dennoch zeitlos. Gerade so, als ob es noch viele kommende Jahrhunderte überdauern würde. Die Pilgerscharen vergangener Zeit verharrten hier in Andacht und baten um eine glückliche Ankunft in Santiago und um gesunde Heimkehr. Die schmale Fahrstraße fällt weiter ab. Die Orte Burguete, Espinal, Mesquires, Ureta, Vizcarret und Lisuan haben noch viel von ihrem ursprünglichen baskischen Aussehen bewahrt. Die Menschen grüßen mich freundlich. Sie wissen, dass jemand mit einem Rucksack auf dem Weg ein Pilger ist. Und überrascht fragen sie, sola? Allein? Claro? Como no? Klar. Warum nicht? Ist meine Standardantwort. Que valiente! Oh, wie mutig, rufen sie bewundernd aus und schütteln doch gleichzeitig den Kopf. Sie können nicht verstehen, dass es mir Spaß macht, allein zu wandern. Ein Mann drückt sein Erstaunen aus. Pobrecita, tan sola. Este es demasiado aburrido. Que lástima. Que yo no tengo tiempo. Armes Mädchen, so allein. Das ist doch viel zu langweilig. Wie schade, dass ich keine Zeit habe, mitzukommen. Durch Burguete führt nur eine einzige Straße beiderseits mit weiß gekalkten zweistöckigen Häusern. Türen, Fenster und Fensterläden sind oft leuchtend rot oder grün angestrichen. Mitunter finden sich anstatt der Türen auch gewölbte Türeingänge, von Steinen umrahmt und mit steinernen Wappen verziert. Nach Espinal zweigt der Pilgerweg von der wenig befahrenen Straße ab. Der Weg ist nun steinig und schlängelt sich durch ein Hochtal, hebt sich Hügel an und fällt wieder ab. Es ist schön, so zu wandern, wenn nur die Beine nicht so schmerzen würden. Bei jedem Halt ziehe ich die Schuhe aus, massiere die geschwollenen Füße und creme sie mit Hirschteig ein, um Blasen vorzubeugen. An Fersen und Ballen haben sich bereits Druckstellen gebildet. Eigentlich hätte ich genügend Zeit, einen oder mehrere Tage zu pausieren und dem strapazierten Körper Erholung zu gönnen. Doch ich kann nicht lange ruhig dasitzen. Der Frühling ist mir ins Blut geschossen. Es ist ein Frühling in voller Blüte und so viel freie Natur ringsum, wie man sie in Deutschland kaum noch findet. Ein wenig hinkend taumle ich den geschwungenen Weg entlang. Wie trunken von den Düften der blühenden Weißdornhecken und den in flammender gelber Blüte stehenden Ginsterbüschen. Auf jedem Busch singen, flöten, pfeifen, jubilieren, schmettern, zwitschern, trällern und trillern Gelbspötter. Mönchsgrasmücken, Stieglitze, Bluthänflinge und selbst die Nachtigallen lassen ihren nächtlich schluchzenden Gesang unter dem warmen Licht der Sonne ertönen. Orchideen prunken violett. Schmetterlinge umgaukeln die Blüten. Käfer krabbeln über den Pfad, Zikaden, Grillen und Heuschrecken sirren endlose Lieder. Eine zauberhafte Welt. Wie schön kann die Erde sein, wenn der Mensch sie lässt, dann lebt die Natur. Ein Kuckuck ruft und lachend antwortet ihm sein Weibchen. Ihr Ruf klingt tatsächlich wie Lachen. Pfeilgeschwind wie ein Sperber rauscht das Kuckucksweibchen an Ästen und Zweigen vorbei und bäumt auf. Sie ist rostrot mit einer schwarzbraunen Querzeichnung auf der Brust. Da kommt schon das Männchen, blaugrau und unermüdlich Kuckuck rufend. Sie entschwindet laut kickernd mit Kuck, 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 Kuck. Ein warmer Fallwind weht kräftig vom Pyrenäenkamm herunter. Als würden diese warmen Winde zusammen mit der Sonne das Leben zum Brodeln bringen, quillt es aus der Erde empor, sprießt, grünt und blüht. Die Ortschaft Ureta besteht aus einer Handvoll kleiner Häuser. Ein Bauer sagt mir, dass nur noch ein Gebäude von ihm und seiner Frau bewohnt sei, alle anderen wären in die Stadt gezogen. Ahí se gana mucho dinero. Dort verdienen sie jetzt viel Geld, behauptet er. Un campesino tiene que trabajar duro desde de mañana hasta la noche, pero él gana poco quasi nada. Ein Bauer dagegen muss hart arbeiten, von früh bis spät, aber er verdient nur wenig. Die verlassenen Häuser sehen keineswegs verwahrlost aus. Im Gegenteil, mit geschlossenen Fensterläden scheinen sie geduldig auf ihre Bewohner zu warten. A Santiago, ¿verdad? Nach Santiago, nicht wahr? Meint der Mann. Y sola? Muy brava. Und allein? Sehr mutig. Me gustaría también irme a Santiago. Ich würde auch gern nach Santiago gehen. Er möchte noch mehr sagen, doch da ruft ihn seine Frau ins Haus. Das Mittagessen sei bereits auf dem Tisch. An einem baumbeschatteten Flüsschen steht eine alte, nicht mehr benutzte Mühle. Das hölzerne Wasserrad ist vermodert. Vor den blinden Glasscheiben des kleinen Fensters hängen Vorhänge aus Spinnennetz. Kühle steigt aus dem leise murmelnden Wasserlauf. Ich will eine längere Rast machen, um zu essen. Es ist schon weit über Mittag. Am Morgen hatte ich nur ein trockenes Stück Brot verzehrt, denn ich war zu begierig gewesen, mit der Wanderung zu beginnen. Zu einem gemütlichen Frühstück ließ ich mir deshalb keine Zeit. Dann hatte die Natur mit ihren Düften, den Farben, den vielfältigen Tönen meine Sinne so sehr berauscht, dass ich keinen Hunger verspürte. Im Rucksack sind noch die Vorräte aus Deutschland. Ich langte kräftig zu, auch damit die Last leichter wird. Brot, Käse, Wurst, Zwiebeln und Knoblauch. Ich genieße es, mich beim Wandern auf diese Weise zu ernähren. Nun noch eine dicke Scheibe von der Wurst zum Abschluss. Ich esse sie gleich so, ohne Brot. Die Luft trägt den Geruch der warmen Erde und die Dünste, die vom Wasser und dem modrigen Holz aufsteigen, mischen sich mit denen von Zwiebel und Knoblauch. Eine unbändige Freude durchströmt mich. Wie gut es mir doch geht! Was brauche ich mehr? Ich habe alles. Brot, Wasser und Sonne. Viel Sonne, Himmel und Erde. Wie um meine Gefühle zu bestätigen, beginnt wieder eine Nachtigall betörend zu singen. Ich bin frei, befreit von unerquicklichen Grübeleien, vergeblichen Hoffnungen und müder Resignation. Könnte ich doch immer so weiter wandern, wünsche ich mir. In Viscaret umlagern wuchtige Baskenhäuser mit hochgewölbten Einfahrten den Platz vor der Kirche. Es ist ein bescheidenes Kirchlein mit romanischem Portal. Goldammern picken zwischen den Kopfsteinpflaster nach Körnern und Krümeln. Ein Haus an der Straße besitzt nur ein einziges winziges Fenster. Dieses kleine Fenster in der wuchtigen Mauer sieht hübsch aus, weil es ganz von einem Topf mit einer buschigen, rotblühenden Blume ausgefüllt ist. Ein struppiger gelber Hund liegt schläfrig auf der Straße. An zwei gegenüberliegenden Fenstern beäugen sich zwei Katzen. Eine ist getigert, teufelschwarz die andere. Die schwarze reckt sich in die Höhe, dehnt und streckt sich, reißt das Maul auf und macht fauchend einen Buckel. Die Getigerte schaut gelangweilt zu. Schließlich dreht sie sich gemächlich um. Den Schwanz schwingt sie dabei wie eine Standarte empor. In Viscaret gab es früher eine Pilgerherberge, von der aber nichts erhalten geblieben ist. Am Ortsausgang begegnet mir ein Bauer, der am Strick ein Pferd auf die Weide führt. Ein Fohlen stakst noch etwas ungelenk nebenher. Plötzlich springt es mit allen Vieren zugleich in die Luft und dann rast es los, galoppiert mit dem Frühlingswind um die Wette. Wiehernd wirft die Mutter den Kopf empor, das Kleine läuft gehorsam zurück und stupst der Stute übermütig die Flanken. Der Bauer, ein kräftiger, untersetzter Mann mit einer wilden schwarzen Haarmähne, muskulösen, braun gebrannten Armen und kantigem Gesicht, in dem schwarze Augen glühen, ruft mir zu: Santiago, suerte! Nach Santiago, viel Glück! Nach Lizuain steigt der Pfad zur Erro-Höhe auf. Die Landschaft öffnet sich weit. Wie Meereswellen liegen die Höhenzüge hintereinander, vom dunklen Grün der Wälder bis zum dunstigen Blau der nun schon ferneren Pyrenäen. Ohne scharfe Trennung geht das Gebirge in die welligen Hochflächen der navarresischen Landschaft über. Ein Milan kreist im Himmelsblau. Ich bin überrascht, als er anfängt zu trillern. Die Erro-Höhe scheint mir für mein Nachtlager geeignet zu sein. Heute habe ich nur eine Strecke von etwa 18 Kilometern zurückgelegt, bin aber übervoll vom Erlebten. Kaum zu glauben, dass ich erst seit 2 Tagen wandere. Auf einem Trockenhügel finde ich einen sichtgeschützten Platz, umgeben von Kiefern, Wacholder, Buchsbaum und Ginster, breite ich auf einem Grasfleck Matte und Schlafsack aus. Neben mir wachsen rote, weiße und gelbe Knabenkraut-Orchideen. In einer hat eine Spinne silberne Fäden gesponnen. Der Ginster duftet und mischt sich mit dem würzig-harzigen Geruch des Wacholders und der Kiefern. Von ferne bimmeln Kuhglocken. Es bleibt noch lange hell. Die sinkende Sonne vergoldet das frische Laub der Eichen. Ich liege auf dem Rücken und beobachte, wie der Himmel allmählich dunkler wird. Ganz deutlich spüre ich, dass sich ein geheimnisvoller Vorgang abspielt. Das Licht schwindet, etwas Neues, etwas anderes, bisher nicht Dagewesenes, kommt über die Erde. Während sich das Licht entfernt, legt sich ein zwar unsichtbares, dennoch fühlbares Etwas über die Erde. Es ist nicht greifbar, dazu ist es aus zu feinem Stoff. Aber doch so fest, dass es dem Wind leichten Widerstand bietet. Auch die Geräusche, die Kuhglocken, das Kirchturmläuten von Lizuain und vereinzelt letzte Vogelrufe klingen gedämpfter und verhallen mit einem hohlen Ton. Der Wechsel von Tag zu Nacht ist mir vertraut. Ich schlafe leidenschaftlich gerne unter freiem Himmel, doch der lange Aufenthalt in der Stadt hat mich abgestumpft. Meine Sinne waren betäubt und ich hatte vergessen, dass es dieses Wunder gibt. Jeden Tag ereignet es sich 2-mal, zur Abend- und Morgendämmerung, und wir merken nichts davon in der Stadt. Mitten in der Nacht wache ich auf, über mir ist es hell. Zwinkernd kneife ich die Augen zusammen, bis ich die Sterne erkenne. Sie funkeln aber keineswegs kalt, sondern leuchten in verschiedenen Farben. In ihr weißes Licht sind zarte Spuren einer bunten Farbpalette gemischt. Warmes Rot, feines Grün, glitzerndes Blau und mattes Gelb. Wie ein silbriger Dunst fließt die Milchstraße in breitem Strom von Ost nach West. Still ist es. Kein Käuzchen ruft, nur ein leiser Windhauch zieht über die Lichtung.